Wenn ich oder du Gott wäre, würdest du dann den Leuten, die du verwalten darfst, alles erzählen, was du vorhast? Wenn ich an die menschlichen Gewohnheiten und Eigenheiten denke, wird ja viel herumgeheimnisst. Jeder verbirgt seine Pläne vor dem anderen. Unser Gott ist da ganz anders. Er hat gesagt, alles, was ich mache und vorhabe, sage ich euch vorher. Das finde ich so gewaltig. Also wer bin ich denn? Vergleich das mit, wenn du einen Waldspaziergang machst und da ist ein Ameisenhaufen und da laufen die Ameisen über den Weg und dann sagst du, also ich, alles was ich vorhabe mit euch, ne, werde ich euch jetzt erzählen. Jetzt haltet mal still. Und dann greifst du dir an deinen geistlichen Kopf wahrscheinlich und sagst, das ist Unsinn. So muss man sich das vielleicht vorstellen. Und doch ist noch ein Unterschied. Doch ist noch ein Unterschied, wir werden das heute bei Zephania sehen, kann man auch bei allen anderen Propheten sehen, ist kein Geheimnis, weil in das Heilshandeln Gottes auch der Mensch mit hineingenommen ist. Und das ist für mich das Große und Gewaltige in der Prophetie. Und natürlich muss ich jetzt, weil das Thema Zephania heißt, auch ein wenig auf den Zephania eingehen, muss einen kleinen Überblick geben von dem Buch, bevor wir uns dann mit heilsgeschichtlichen Einzelheiten beschäftigen können. Und ich habe ja eine Stunde, ne? Ist das richtig? Und dann dürfen wir auch mal schauen, wo wir dabei bleiben. Und natürlich der Höhepunkt am Ende ist dann die Darstellung unseres Herrn Jesus Christus in Zephania. Das interessiert mich natürlich am allermeisten. Warum? Ich bin doch ein Teil von ihm. Und deshalb ist mir das auch ganz besonders wichtig. Ja, was heißt Zephania? Zephania heißt, ja, da ist ja wieder das Kürzel vom Gottesnamen drin, JHWH. Ja, also Yahweh, bewahrt oder verwahrt oder das verborgene Yahwehs könnte man auch noch sagen. Oder der Wächter Yahwehs ging ja auch noch. Da steckt das Wort für Wachturm, nicht der Wachturm, den die Zeugen Jehovas verkaufen, sondern der Wachturm, wo der Wachmann oben steht, steckt da drin, also ein Wächter. Und wenn wir die Geschichte Juda Israels oder des Hauses Juda betrachten, dann können wir feststellen, dass in dieser Zeit, wo der Zephania prophezeit hat, sozusagen die Glanzzeit des Königs Josia war, und da war Ruhe im Land. Sie sind bewahrt worden in dieser Zeit. Also der Name des Propheten steht für den äußeren Umstand des Volkes zu dieser Zeit, als er prophezeite. Das ist natürlich nur eine kurze Zeit gewesen, keine Frage. Aber dieser Zephania hat auch eine königliche Abstammung. In den ersten Versen wird es ja deutlich. Also ich lese die Verse, nur die allerwichtigsten heute. Und ihr könnt eure Bibel bei Zephania aufgeschlagen lassen. Die paar Stellen aus den anderen Bibelbüchern im Neuen Testament, die ich noch lese, musst du nicht unbedingt mitblättern, aber das kannst du natürlich. Ich lasse genug Zeit dafür. Also im Wesentlichen geht es um Zephania. Und dieser Zephania stammt nach den ersten Versen, wie uns das Buch hier mitteilt, sogar von Hiskia ab. Und da kann man von ausgehen, dass das der König ist. Und die Verwandtschaft mit Josia ist auch noch dort zu finden. Also er hat sozusagen eine königliche Abstammung. Das nur nebenbei, das ist ja eigentlich unwichtig, weil wichtig ist, was er zu sagen hat. Aber es gehört halt mit zur Form. Dann fällt auf, dass Zephania offensichtlich Jerusalem gut kannte. Er redet vom Aufbau der Westmauer der Stadt Davids. Das gibt's alles gar nicht mehr. Wenn du nach Jerusalem gehst, ist an der Südmauer des Tempels, ist das zu Ende. Die ganze Stadt Davids, die fehlt. Das ist nur noch die Gihon-Quelle scheinbar vorhanden. Ob sie richtig ist, ist man sich auch nicht ganz sicher. Also, und das Fischtor und so weiter. Also er schildert Jerusalem, muss sich offensichtlich dort gut auskennen. Wann er prophezeit hat, das haben wir hier schon mehrfach auf diesen Folien gesehen. Deswegen predige ich heute ohne Folie, weil ich gedacht habe, das, was wir zu hören haben, ist so wichtig, dass wir unsere Augen nicht belasten sollen mit Nebensächlichkeiten. ist nichts gegen eure Folien. Ne? Versteht das bitte nicht falsch, liebe Brüder, dass jetzt keine Steine oder Eier fliegen. Ich habe nichts gegen eure Folien. Ich verwende ja selber genug Präsentationen, keine Frage. Aber heute bei Zephania ist mir wichtig, mal drauf zu hören, wo ich mich persönlich heilsgeschichtlich in diesem Rahmen bewege. Und das ist das der eigentliche Grund, warum wir hier, zumindest aus meiner Sicht, über Zephania reden. Also er ist kurz vor der Wegführung Judas aktiv. Das waren noch etwa 20 Jahre, bis das soweit ist. Und der Untergang Ninives prophezeit er auch. Da haben wir gestern drüber gehört, von unserem Bruder Reinhold. Und deshalb muss er in der Zeit zwischen 640 und 609 vor Zeitrechnung aktiv gewesen sein. Die Leute, an die er schrieb, das ist ja ganz offensichtlich, das waren natürlich die Juden. Ich möchte besser sagen, das Haus Juda, wenn es auch durchmischt gewesen ist mit Leuten aus dem Nordreich, denn die waren ja schon 200 Jahre vorher weggeführt worden und einige davon, wie wir gehört haben, sind nach Süden gegangen. Soweit die äußeren Umstände. Jetzt einen Überblick, ich gebe euch nochmal einen Überblick über das Ganze. Ich möchte zunächst die Hauptthemen, den Zweck des Buches noch kurz darstellen, danach die Kapitel inhaltlich kurz präsentieren, ohne die Verse alle zu lesen, dann sitzen wir morgen noch hier, und danach ein paar Verse auswählen, die uns diesen Inhalt nochmal deutlich machen. Das ist also eine Art Wiederholung innerhalb des Vortrages, weil ich der Meinung bin, dass man diese Einzelheiten, wenn man sie einmal gehört hat, beileibe nicht behalten kann. Das muss ich nochmal hören, um es in etwa einordnen zu können. Dazu gehört auch der Inhalt des Buches, der dann in den einzelnen Kapiteln dargestellt wird. Dann möchte ich was sagen zu dem Tag Jahwes, der ja bei Zephania eine große Rolle spielt. Und danach geht es mir um die heilsgeschichtliche Stellung dieses Buches. Inhaltliche heilsgeschichtliche Stellung. Wo befinden wir uns denn in den Aussagen des Zephania zeitlich? Alles, was er da aufzählt, wann passiert denn das? Und zu allerletzt, das ist der Höhepunkt, geht es darum, Christus bei Zephania. Wo finde ich Christus bei Zephania? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das aber am Ende, ich schätze, in 40 Minuten oder 35. Gut, also das Hauptthema des Buches ist, nach Zephania 1, Kapitel 1, der Tag Jahwes. Dieser Ausdruck Tag Jahwes kommt 6-mal beim Zephania vor, aber mindestens 13 oder 14 andere Begriffe hat er noch für diesen gleichen Tag. Wenn die Zeit ausreicht, kann ich die euch auch noch einzeln aufzählen. Das lasse ich im Moment. Also der Tag Jahwes ist ihm ganz wichtig. Das ist die zentrale Botschaft des Zephania. Zweiter Hauptpunkt, oder zweites Hauptthema ist die Wiederherstellung Israels und Hinweise auf das Millennium. Übrigens, Millennium schreibt man mit Doppel-N. Ich habe das heute schon mal mit einem N gesehen, falls das sehr wichtig ist. Dann dritter Punkt, Wiederherstellung der Völker. Nicht einiger Völker, sondern aller Völker. Also wir haben hier eine Gerichtsbotschaft, die verbunden ist mit der Wiederherstellung, das, was wir heute die Tage schon mehrfach gehört haben. Also Gott macht nicht alles kaputt und sagt, ihr habt da halt Pech gehabt, weil ihr nicht so wollt, wie ich will, sondern er erzieht. Gericht heißt doch erziehen, zurechtbringen, die Leute bereit machen, dem Gotteswillen zu gehorchen. Das ist doch das Ziel. Und genau das macht er, nicht nur mit Juden, nicht nur mit dem Haus Juda, nicht nur mit dem Haus Israel, nein, mit allen Völkern. Alle Völker werden auf das Wort Jahwes hören. Also, das ist das Hauptthema. Der Zweck des Buches in erster Linie ist natürlich die Mahnung an das Haus Juda. Die hatten ja die engste Verbindung zu diesem Gott, der die ganze Welt sozusagen wiederherstellen will. Und die Mahnung war, ihren Götzendienst zu lassen, ihre Tyrannei untereinander, ihren Ungehorsam, das viele Böse, das zieht sich durch das ganze Buch. Und er redet nicht nur zu den einzelnen kleinen Leuten da in Juda, sondern er spricht auch die Oberen an, die Priester, die Propheten im Land, die Prominenz sozusagen, die ihre Stellung missbrauchen, aufgrund ihrer Stellung halt ungerecht handeln. Auch das kommt zum Tragen. Das ist ja im Grunde bei allen Propheten zu finden. Wir haben also hier nicht so viel wesentlich Neues. Was hier ganz besonders heraussticht, meiner Meinung nach gegenüber manch anderen Propheten, ist die großartige Darstellung der Zeit der letzten 10 Jahre dieses Äons und was danach kommt. Also ich rede nicht nur von der 70. Jahrwoche, sondern von ein paar Jahren mehr. Wir haben es ja von unserem Bruder Wolfgang Gassler schon mal hier in einer zunächst nicht verständlichen Präsentation alles sehen können. Du weißt, wie ich das meine, ne? Gut. Aber es wird noch besser, glaub mir das. So, der Inhalt des Buches, bei aller Vielfalt möchte ich nur eins hervorheben. Als der Zephania Prophet war, wurde ja, das war zur Zeit Josias, dieses jungen Königs, wurde ja die Tora gefunden. Und man hat die Tora gefunden und jetzt merkst du, das war eine Sensation. Der Zephania zitiert etliche Mal aus dem 5. Buch Mose. Und hier habe ich die Frage an die Runde, was hätte der gemacht, wenn es die Tora-Rolle nicht gegeben hätte? Können wir nachher mal drüber nachdenken. Woher hätte der zitieren können? Gab es da noch eine oder war das die einzige? Wie ist das gewesen? Vielleicht wisst ihr mehr als ich. Gut, das wäre der Überblick. Jetzt will ich den Inhalt der Kapitel noch einmal chronologisch darstellen, damit wir, das ist zum Teil sogar Wiederholung, aber das ist wichtig, bevor wir dann uns einzelnen Versen zuwenden und die versuchen zu verstehen. Also es fängt an, wie ich schon sagte, im Kapitel 1, es geht bis zum Kapitel 2, Vers 2, falls sich jemand einen Strich am Rand machen will für die Einteilung, dass er vom Tag Gottes oder vom Tag des Gerichtes Gottes spricht. Also das ist der große erste Teil des Buches von Kapitel 1 bis Kapitel 2, Vers 2. Im Vers 3 die logische Schlussfolgerung, wenn das so ist, wer wird dann entrinnen, ist die Frage. Und die Antwort wird gleich gegeben. Ja, wenn du Yahweh suchst und Gerechtigkeit und Demut auch noch, dann hast du eine Chance, dem Ganzen zu entgehen. Aber wer kann das schon? Und ab Kapitel 2, Vers 4 ist sozusagen ein Zwischenabschnitt, ein Einschub bis zum Kapitel 2, Vers 15. Da geht es um Gericht über die Völker und die werden einzeln aufgezählt. Da sind die Philister dabei, wir haben schon von gehört, die Kreter, Moab, Ammon, Kusch, das ist ja heute Äthiopien, dann Assur und Ninive. Und wichtig ist, wenn wir diese Verse lesen würden, das müsst ihr ja zu Hause machen, weil da haben wir hier keine Zeit für. Wenn ihr die Verse lest, merkt ihr, das Gericht an diesen Völkern hat einen ganz bestimmten Grundsatz in sich, nämlich, wie haben die sich, wenn ich jetzt als Gott rede, meinem Volk gegenüber verhalten? Das ist der Gerichtsmaßstab. Und deswegen, wie wir gestern auch schon mal gesagt haben, Vorsicht, mein Verhalten gegenüber Israel hat Auswirkungen auf mein Leben. Je nachdem, wie ich mich Israel gegenüber verhalte, werde auch ich von Gott zurechtgebracht. Und ich möchte niemanden wünschen, wie es auch das Wort sagt, in die Hände des lebenden Gottes zu fallen. Ich bin aber keiner, der Angst verbreitet. Wir sind ja Leibesglieder am Leib des Christus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier einer sitzt, der nichts von Israel hält. Oder der sagt, Israel ist auf die Seite gesetzt, das brauchen wir gar nicht mehr. Irgendwann kommen die wieder mal dran. Da ist ja hier niemand, das weiß ich. Und von daher musste keine Sorge haben. Also, nächster Abschnitt ist im Kapitel 3, Verse 1 bis 7. Da geht es um das Gericht an Israel. Kapitel 3, Vers 1 bis 7 an Israel. Es hat nicht auf die Stimme Gottes gehört. Es hat keine Zurechtweisung angenommen. Es hat nicht auf den Herrn vertraut. Und sie haben sich ihrem Gott nicht genaht. Da denke ich sofort an 2. Timotheus 3, Vers 5. Das haben wir ja auch schon gehört, jetzt an dem Wochenende. Nämlich, sie haben eine Form der Gottergebenheit, aber die Dynamis, die Gotteskraft, die fehlt. Und trotzdem, dass es den Tempeldienst gab, haben sie nur eine äußere Form der Anbetung gehabt und jegliche Gotteskraft im Inneren vermissen lassen. Im Vers 8, jetzt wird es etwas enger vom Inhalt her, Kapitel 3, Vers 8, in einem kurzen Abschnitt, das ist über so eine ganz wichtige Stelle bei Zephania, auf die ich nachher bei den Versen noch eingehen will. Wir haben hier Sprünge drin zwischen diesem Äon und dem nächsten, wenn es um Inhalte geht. Hier ist im Vers 8 das Gericht einer Welt beschrieben. Das Gericht einer Welt. Und gleich im nächsten Vers geht es um die Wiederherstellung der Völker. Innerhalb von einem Satz, kannst du sagen, wird die Heilsgeschichte gemacht, die so gewaltig ist am Ende dieses Äons mit Sprung in den nächsten Äon. Das ist also ganz großartig. Und als ob er, der Zephania, die Heilsgeschichte Gottes nicht kennen würde, bringt er die Wiederherstellung Israels nach der Wiederherstellung der Völker. Das muss mir jemand erklären. Ich mache extra die Pause, damit das bei euch richtig ankommt. Ne? Gut. So, dann wollen wir das Ganze zum dritten Mal, ihr merkt schon, wir machen jetzt den dritten Durchgang, zum dritten Mal mit einzelnen Versen uns anschauen, damit wir wissen, worum es denn hier geht. In Zephania Kapitel 1, Vers 2 und 3, da heißt es, ich werde alles Fleisch von der Fläche des Erdbodens gänzlich wegraffen, spricht Yahweh. Hier steht Adama. Ich werde Mensch und Vieh wegraffen und den Gesetzlosen ausrotten, am Ende von Vers 3. Wann passiert denn sowas? Wann gibt es denn auf der Erde kein Leben mehr? Das ist für mich 2. Petrus 3, am Ende dieses Jahrhunderts. Da ist alles platt. Also haben wir hier einen Hinweis von Zephania, der schon hineinreicht in ein globales Gericht, wie es zur Zeit Noahs stattgefunden hat, wo damals haben nur 8 Leute überlebt. Und hier am Ende des Äons sagt uns die Schrift, ist gar nichts mehr da, stimmt mit Petrus überein, das gucken wir uns nachher noch an. Und bei einem anderen Gedanken noch, der wichtig ist. Gut, das ist also das eine. Dann im Kapitel 2, Vers 3, nach der Schilderung der ganzen Geschehnisse am Tag Jahwes, kommt die berühmte Aufforderung, sucht Yahweh, all ihr Sanftmütigen des Landes, die ihr sein Recht gewirkt habt, sucht Gerechtigkeit, sucht Demut, vielleicht werdet ihr geborgen am Tag des Zorns Yahwes. Wir müssen also hier auch noch unterscheiden zwischen dem globalen Gericht an allen Völkern, an der ganzen Erde, und dem regionalen Gericht und seinen Auswirkungen am Haus Juda. Das ist zu unterscheiden im Propheten Zephania. Und hier die Aufforderung des Suchens muss sich im Gesamtzusammenhang der Prophetie auf das Haus Juda beziehen. Natürlich gilt das auch für alle anderen. Aber in der Naherfüllung oder im Nahzusammenhang gilt es dem Hause Juda. Weil wer den Namen Jahwes nicht kennt, kann ihn ja auch noch nicht suchen. Wir müssen den erstmal gesagt bekommen. Das geschieht ja später. Gut, dann im Kapitel 2, Vers 11, ein interessanter Hinweis. Da heißt es, furchtbar wird Yahweh wieder sie sein, die Nation, denn er wird hinschwinden lassen alle Götter der Erde und alle, Achtung, alle Inseln der Nationen werden ihn anbeten. Ein Sprung innerhalb eines Verses. Die sämtliche Götzen werden verschwinden, sämtliche Götter werden verschwinden, aber alle Inseln und Nationen, da klingelt Offenbarung, Enthüllung, Kapitel 6, Siegelgerichte, alles was danach kommt, alle Inseln der Nationen werden ihn anbeten, nämlich wenn die zurückkommen. Und dann sind wir im Millennium oder noch später. Also auch hier innerhalb von einem Vers hast du einen Sprung in der Heilsgeschichte. Danach kommt dann die letzte Prophetie für Ninive, die Verse 13 bis 15, die spare ich mir jetzt. Das haben wir gestern schon gehört. Und jetzt nochmal im Zephania Kapitel 3, die restlichen Verse, die wichtig sind. Zephania 3, der Vers 8 zuerst. Zephania 3, Vers 8. Darum hat auch mich, spricht Yahweh, auf den Tag, da ich mich aufmache zur Beute. Denn mein Rechtsspruch ist, die Nationen zu versammeln, die Königreiche zusammenzubringen, um meinen Grimm über sie auszugießen, die ganze Glut meines Zornes, denn durch das Feuer meines Eifers wird die ganze Erde verzehrt. So, da ist alles fertig. Und hier sozusagen ein Gericht an dieser Welt, an diesem Kosmos. Und jetzt liest du weiter, der macht gar keine Pause, der holt nicht mal Luft. Ich muss das ja zwischendurch, sonst kann ich nicht weiterreden. Da geht es weiter. Und als dann, Vers 9, werde ich die Lippen der Völker in reine Lippen umwandeln, damit sie alle dick unterstreichen, den Namen Jahwes anrufen und ihm einmütig dienen. Und dann heißt es noch, und die zerstreute Schar, nämlich Teile seines Volkes, werden diese Völker, die jetzt verwandelt sind, als Opfergabe bringen für Gott. Das muss mir auch mal einer erklären, wie das geht. Aber das können wir ja nachher machen. Ich habe nur eine Idee. Also die Frage ist hier, Gericht an dieser Welt und im nächsten Vers Wiederherstellung aller Völker. Und zu dem Vers 9 müssen wir nachher, wenn es um die heilsgeschichtliche Stellung geht, ich will euch das jetzt schon wohl nur sagen, nochmal eine alternative Übersetzung uns angucken. Denn die ist mir viel sympathischer als das, was wir hier normalerweise bei Elberfeld und Co. lesen können. Aber wie gesagt, dazu später, man muss ja ein bisschen Erwartung führen, ne? für die heißblütigen Hebräer, die unter uns sitzen. Gut, also, nächster Punkt in den einzelnen Versen und im Ablauf wäre jetzt Fanja 3, 11 bis 13. Ich will nur daraus zitieren. Hier wird uns geschildert, dass an jenem Tag, Israel oder das Haus Juda, müssen wir jetzt einschränkend sagen, nicht mehr stolz sein wird auf seinem heiligen Berg. Die haben sich geändert. Wann ändern die sich denn? Heilsgeschichtlich denkend, wir werden nachher vielleicht noch genauer darauf kommen, wenn die Zeit reicht, ist das doch nicht in diesem Äon oder höchstens ganz am Ende, ganz knapp, bin mir nicht sicher, wo ich das einordnen soll. Und dann heißt es weiter, und der Überrest Israels, Vers 13, wird kein Unrecht tun, keine Lüge und so weiter. Wo sind denn die anderen? Da redet vom Überrest. Nebenbemerkung, Überrest oder Rest ist für Gott immer das Kostbare, das Bessere, das Interessantere, das, was er sich für einen bestimmten Zweck aufhebt. Was ist denn am Ende dieses Jahrhunderts noch übrig von diesem Israel, von dem Israel, was wir glauben? Übrig im Sinne von, dass sie auf Gott hören. Da muss man überlegen, ob das nicht ein Überrest ist. Wie groß ist denn das Gesamtvolk, seit es Israel gibt? Wann fing denn das an? Für mich ist der Vater Israels, ist der Abraham. Und dann kam noch ein Isaak und ein Jakob und dann kamen 12 Söhne und daraus 12 Stämme und eine lange Geschichte. Und diese Geschichte hat ein Volk produziert, von dem wir jetzt reden. Also, wenn es da noch einen Rest gibt, wo sind denn die, die bis zum Ende dieses Äons gestorben sind? Was ist mit denen? Sind die da dabei oder sind die nicht dabei? Wenn die nicht dabei sind, ist es also wirklich nur ein Überrest, der da übrig ist oder der ins Millennium kommt oder wie auch immer. Verstehst du? Wir müssen genau auch hier auf die Begriffe achten. Dann im Vers 14 wird die Freude beschrieben. Juble, Tochter Zion. Juble, Tochter Jerusalem. Ja, da ist Freude da über das, was Gott gewirkt hat. Und ab Vers 15 wird der Herrscher des Volkes beschrieben und ab Vers 18 die Belohnung dieses Volkes. Ich kürze es etwas ab, weil wir haben noch ein paar wichtige Punkte zu klären in diesem gesamten Heilshandeln Gottes. Und deswegen wollen wir uns jetzt ein wenig mit dem Punkt der Tag Jahwes beschäftigen. Dieser Tag Jahwes, von dem hier der Zephania sechsmal redet, dafür hat er noch 13 bis 15 andere Begriffe. Die Zählung ist nicht ganz klar zu klären, weil manches vielleicht doppelt gemeint ist. Er redet vom Tag des Schlachtopfers. Er redet vom Tag oder von jenem Tag oder jener Zeit. Er redet vom großen Tag Jahwes, vom Tag des Grimmes, vom Tag der Drängnis, der Verwüstung, des Gewölks, des Dunkels, der Finsterheit und so weiter. Und da gibt es noch einen ganz köstlichen Ausdruck, zu dem komme ich gleich noch, um es etwas spannend zu machen. Er redet auch vom Tag der Posaune. Da muss es klingeln bei unseren halsgeschichtlich gebildeten Brüdern, was denn das sein könnte. Also, das sagt er auch noch. Und vom Tag des Zorns und des Kriegsgeschreis und so weiter. Also du siehst, er redet immer von demselben Tag im Grunde, nennt ihn nur anders. Und deswegen können wir diesen Tag nicht so sehr einschränken auf eine ganz bestimmte Zeit, von dem Zephania prophezeit. Es geht also um das Abschlussgericht am Ende dieses Äons. Und das kann ich in meinem heutigen heilsgeschichtlichen Verständnis, ihr könnt mich gerne korrigieren im Gespräch, in den letzten 10 Jahren dieses Äons sehen und nicht nur in den letzten 7 Jahren dieses Äons. Was noch auffällt, ist, dass dieses Abschlussgericht ja auch eine gewisse Voraussetzung hat, damit es stattfinden kann. Das finden wir an anderen Stellen unserer Bibel. Da redet zum Beispiel Petrus in seiner Rede in Apostelgeschichte 2, Vers 20 davon, musste jetzt nicht aufschlagen, dass es zu dieser Zeit die Sonne finster wird und der Mond wie Blut. Wo hat denn der das her? Das hat er von Jesaja und von Amos. Und wo steht denn das noch? Wenn ich nach Offenbarung 6 gucke, finde ich das auch wieder bei den Siegeln. Also das ist also ein Merkmal dieser Zeit, von der Zephania prophezeit. Das ist die Voraussetzung, Naturereignisse, könnte ich sagen, das zusammenzufassen. Und, wenn wir 2. Thessalonicher noch berücksichtigen, das Kapitel 2, der Mensch der Gesetzlosigkeit und der Abfall gehört auch noch dazu. Aber das sind ja Vorboten. Ich sage, wenn die Naturereignisse diese Gestalt annehmen, wie sie uns hier vom Propheten und von der Offenbarung oder der Enthüllung geschildert werden, dann wissen wir, das ist soweit. Jetzt kannst du sagen, ja, da bin ich längst nicht mehr hier. Die Entrückung ist ja schon gewesen, Vorsicht. Und wir brauchen das alles nicht, nochmal Vorsicht. Und wir werden gleich sehen, wie wichtig das ist, auch für Leibesglieder über diese Dinge Bescheid zu wissen. Tag des Herrn in Offenbarung 1, Vers 10. Und wenn du willst, das kannst du mit aufschlagen, weil das ist ein wichtiger Text. In Offenbarung 1, Vers 10 schildert uns ja der Johannes etwas über diesen Tag, von dem hier auch der Prophet Zephania redet. Und ich sage das jetzt nicht umsonst, dass ich die Offenbarung aufführe hier, weil mir beim Studium der Offenbarung auch in Verbindung mit dieser Vorhersage, die Zephania treibt, etwas aufgefallen ist. Wenn ich euch jetzt Offenbarung 1, Vers 19 lese, dann wirst du merken, dass das ganz anders klingt, als das in deiner Bibel steht. Da sagt der Johannes gesagt, schreibe nun, welche Ereignisse, könnte man noch anfügen, welche Ereignisse du wahrnahmst, und welche sie sind, nämlich die, die du wahrnimmst. Und welche im Begriff sind, nach diesem zu werden. Ich gehe davon aus, dass in deiner Bibel ja 3 Zeiten stehen. Was du gesehen hast, was jetzt ist und was kommt, oder so ähnlich. Kannst du nochmal den Vers sagen? 1, Vers 19. Im Grundtext, in unserem griechischen Grundtext steht, das Wort welche, Plural, und das Sein, dritte Person, Plural. Also wir können hier, aus dieser Nummer kommt der Übersetzer nicht heraus, wenn er gründlich übersetzen will, dann muss er sagen, schreibe, was du, oder welche Ereignisse du wahrnimmst, nämlich alles, was ich dir zeige, und was das ist, oder was das bedeutet, und was danach kommt. Und wenn du Vers 1 Vers 10 nochmal 1 Vers 10 dazu nimmst, das habe ich leider vergessen, das muss ich jetzt nachholen, da wird dem Johannes gesagt, oder er sagt, ich befand mich, oder ich wurde im Tag des Herrn befunden, der Tag, von dem Zephania redet. Ich wurde im Tag des Herrn befunden. Und dann kriegt er, während er sich im Tag des Herrn befindet, gesagt, schreib auf, was du siehst, welche du siehst, Plural. Und welche, die du siehst, welche sie sind, was das nämlich bedeutet. und welche danach noch kommen. Also da Johannes kriegt nicht gesagt, was damals gewesen ist oder was von damals bis heute passiert ist in der 2000-jährigen Kirchengeschichte, sondern er kriegt gezeigt, was am Tag des Herrn passiert. Und das soll er gefälligst erklärt bekommen und weitersagen und nichts anderes. Eine kirchengeschichtliche Auslegung der Offenbarung ist nicht haltbar. Das ist, Entschuldigung, völlig falsch, fehlleitend. Wir müssen die Enthüllung endgeschichtlich auslegen, nämlich dahin, wo sie hingehört, in den Vers 10, am Tag des Herrn. Und alles, was er da gesehen hat, das, und das geht es, um die Erklärung dessen, was er gesehen hat. Und übrigens, was noch wichtig ist, das gehört jetzt nicht zum Thema, nur nebenbei bemerkt, das ging all die 7 Versammlungen was an, denen sollte er das nämlich sagen oder geben. Die ganze Offenbarung war für die, nicht nur die Briefe. Das wird gemeinhin unterschätzt. Gut, und jetzt noch ein Wort zum Tag des Herrn. Es tut mir ja leid, dass mich das Los aufs Liebeste getroffen hat, den Tag des Herrn zu erklären. Aber es macht mir auch Spaß, ihr könnt es mir glauben. Weil ich lese euch mal ein Zitat vor aus der Chronologie von Fritz Henning Bader. Und nicht, weil das was Besonderes ist, das ist eigentlich... So besonders ist das nicht, aber ich freue mich, dass es noch andere gibt, die das auch so sehen. Er sagt hier, viele Ausleger meinen, der dem Herrn gehörige Tag, von dem nämlich Johannes redet in der Offenbarung, der dem Herrn gehörige Tag ist der Sonntag. Sie folgen damit der kirchengeschichtlichen Tradition, die einen sogenannten Achtung, das ist auch für uns wichtig, die einen sogenannten ersten Tag der Woche aus dem Bibeltext herausliest. Und ich füge an, der da nicht drinsteht. Und der Autor des Buches sagt, eine Änderung des Ein, Kardinalzahl, in erster Ordnungszahl ist nicht zulässig. Und wer hier aus einer Eins einen Ersten macht, versündigt sich am Bibeltext. Es gibt keinen ersten Tag der Woche in unserer Bibel, sondern dort steht im griechischen Grundtext, mia ton sabbaton. Und das heißt, an einem der Sabbate. Das ist ein Hebraismus, eine hebräische Redewendung, die du im Alten Testament wiederfindest. Du brauchst nur nach 3. Mose 23, 3 zu gucken. Und dort liest du von Shabbat, Shabbaton. Also, es geht um den besonderen Tag des Sabbats. Und es gab ja auch Doppelsabbate. Darüber muss man mal nachdenken, was damit in Verbindung hier gesagt ist. Also, erster Tag der Woche kannst du vergessen. Das hat keine biblische Grundlage, das hat eine kirchengeschichtliche Grundlage. Was interessiert mich, die Kirchengeschichte, Entschuldigung, in Verbindung mit dem Grundtext der Bibel? Gar nichts. Das ist rein eine Wissensaufnahme, das kannst du machen. Aber mich interessiert viel mehr, was die Bibel sagt und nicht, was in der Kirchengeschichte passiert ist. Das ist Nebenwissen für mich, nur für mich, redet von mir. Du kannst das gerne anders sehen. Gut, wir sind gut in der Zeit. Ja. Und deswegen, jetzt habe ich nur noch hier 2 Karteikarten, das ist doch herrlich. Jetzt kann ich mir richtig Zeit nehmen, auf den Rest einzugehen, nämlich auf die heilsgeschichtliche Stellung, das ist ganz wichtig, jetzt kommen wir dran, du und ich, um die heilsgeschichtliche Stellung des Buches Zephanias. Wir haben ja ein paar Verse schon gelesen und es kommt im Grunde die 4. Wiederholung. Aber die 4. Wiederholung mit Ziel und Zweck auf die Leibesgemeinde. Ja, was sagst du, was geht mich das Buch Zephania an? Ja, viel. Was geht uns die Offenbarung an? Ja, viel. Ja, danke. Ist das noch einer, der das so sieht? Das ist doch wunderbar. So, also wir hatten gelesen in den ersten Versen von Zephania, dass es ein globales Gericht über die ganze Erde gibt. Und da sind wir uns offensichtlich, oder hoffentlich auch einig, da gibt es, glaube ich, keine Differenzen. Es gibt ein globales Gericht über die ganze Erde, da bleibt nichts mehr übrig. Die ganze Adama, steht da, wird ohne Leben sein. Die ganze Adama. Und dann haben wir aber auch noch, und das wurde auch schon hier betont, ein regionales Gericht, das müssen wir mit berücksichtigen in den nächsten Versen 4 bis 6. Und in diesen Versen 4 bis 6 geht es eigentlich mehr um Juda und seine Bewohner. Wenn ich dieses regionale Gericht mit seinen Auswirkungen in der Geschichte suche, finde ich das auch, nämlich von 132 Zeitrechnungen, als der Aufstand von unter Kochbar gewesen ist, bis hin ins 19. Jahrhundert, 1850, war in Israel kein Jude mehr. Das Land war leer. Und auch davon leider zu fangen. Ja. Ich kann also das Weltgericht mit der Ausrottung der Menschheit, das regionale Gericht an Juda mit der Juden, also des Hauses Juda, kann ich hier beides erkennen im ersten Kapitel. Die Verse 6 bis 18 lesen, ich habe schon Teile daraus zitiert, führen uns jetzt hin in die letzten Jahre dieses Äons. Offenbarung 6, Tag des Herrn und so weiter. In Zephania 1, Vers 16, das lese ich nochmal, oder lese ich überhaupt, ich bin sicher, ob ich es schon gelesen habe, da heißt es, ein Tag ohne und des Kriegsgeschreis wieder die festen Städte und wieder die hohen als Abschluss der vielen Aufzählungen. Vers 15 stehen alleine 6 oder 7 Bezeichnungen für den Tag des Herrn. Und im Vers 16 ist der Tag der Posaune. Und jetzt frage ich dich, wann bläst diese Posaune? Wann blasen Posaunen? Und der Bibelkenner wird gleich an die Offenbarung denken, an das Buch der Enthüllung. Und jetzt ist die Frage, was geht mich die Posaune an? Weil Zephania redet. Und wo bin ich dann in der Heilsgeschichte, Posaune, wie wir es verstehen, oder ich verstehe, ich bin ganz vorsichtig. Ich bin ja gespannt, wenn die entsprechenden Kommentare kommen. Wo sind wir denn da? Auf Vers 7. Das ist zwischen, das kannst du mit aufschlagen. Auf Vers 7. Da sind wir hier zwischen der 6. und der 7. Da wird sozusagen die 7. Posaune vorbereitet. Die 7. Posaune wird vorbereitet. Und da heißt es, in den Tagen des 7. Engels, wenn er ein Begriff ist zu posaunen, auch das Geheimnis Gottes vollendet es seinen Sklaven und Propheten, Achtung, evangelisiert. Wer oder was ist das Geheimnis? Kolosser 2, Vers 2, Christus, seine Leibesgemeinde. Christus und sein Leib, Geheimnis Gottes. Und hier heißt es, wenn der 7. Engel posaunt, wird die Geheimnis Gottes vollendet. Wenn du umblätterst, in Kapitel 11, da bläst jetzt der 7. Engel. Jetzt bläst er, und was steht da dabei? 15, der 7. Engel posaunte und eine große Stimme sagte, die Regentschaft des Kosmos wurde unser und seines Christus und er wird regieren hinein in die Äonen der. Was passiert also bei dieser Posaune, von der auf sich hand? Da wird der Leib des Christus, ich sage mal in seiner Ufe, vollendet sein. Der Leib des Christus vollendet, dann ist er handlungsfähig für den nächsten Akt in der Heilsgeschichte. Bist du da dabei? Jetzt Nick, aber Wolfgang. Ja, der hat auch lange gebraucht. Ja. Danke Günther, er hat gesagt, das ist die Demo, es ist ehrlich, dass du etwas gezögert hast. Gut, also die Leibeste ist dabei, wenn die Posaune bläst und der Leib des Christus vollendet hat. In dem, was die Offenbarung zur Endgeschichte und zur gesamten Gottes zu sagen hat, ab die letzten 10 Jahre dieses Jahrhunderts bis übers Millennium 8. Tag hinein. Ja, natürlich interessiert uns das. Aber nicht, weil wir auf den und die ganzen Plagen empfangen, sondern weil wir Handelnde sind in der Offenbarung. Die ganze Enthüllung ist für die Leibesgemeinde ein Handlungsobjekt, eine Tatsache, dass ich was empfange. Wir sind nicht die Empfangenden, sondern die Handelnden. Passiert die Handelnden nicht, was da passiert? Ich höre Sprüche, was geht uns die Offenbarung an? ja, bitte, Fleisch sind Dinge, das kann ja sein. Aber wenn ich ein Teil am Leibe des Christus bin, bin ich alles, was da passiert, mitverantwortet und mittut. Das ist, und das interessiert mich brennend. Ich will genau wissen, wann hier was passiert. Ich bin dafür ja mitverantwortlich. Ja, da ist der Chef in der Firma, der sagt, boah, lass die doch, was geht uns das an? Irgendwas wird schon hinten rauskommen, ne? Gell? Machst du da auch so mit deinen Angestellten. Ne? Gut. Prima. Also wir sind dabei. Jetzt noch etwas. Also wir sind jetzt noch im Kapitel 1 gewesen wieder. Ne? Kapitel 1, Vers 6, da steht ja noch mehr. Im Kapitel 1, die Verse 8 bis 13, du kannst den Finger bei der Offenbarung lassen, bei Zephania geht etwas hin und her. In Zephania 1, zwischen 8 und 13, ich will es jetzt nicht lesen, da wird von einem Schlachtopfer geredet. Das ist aber kein Schlachtlobes, sondern es heißt hier, es ist der Tag des Schlachtopfers Jahwehs. Das ist einer von den 15, die den Tag des Herrn, den Tag Gottes, den Tag des Gerichts beschreiben. Es ist ein Tag des Schlachtopfers. Und dann erinnere dich das, wenn du die Offenbarung schon ein wenig kennst. Ich kenne sie ein wenig, acht. Vorher kenne ich sie ein wenig besser. In der 19, Vers 17 und 18 finde ich mich ja wieder. Also da redet vom Tag des Schlachtopfers. Der Johannes in der Offenbarung darf schreiben, in Kapitel 9, Vers 17 und Vers 18, dass da ein Engel schreit. Der Engel schreit was zu den Vögeln und sagt zu den Vögeln, kommt hier zusammengeführt zum großen Mahl Gottes. Fleisch von Regenten und von Obersten und so weiter. Von großen, kleinen und fernen und fernen, alles aufzählen. Hier finde ich mich wie bei Zephania, bei diesem Tag des Schlachtopfers. Das heißt auch hier an dir Buch, in die Heilsgeschichte, in das Buch der Enthüllung. Dann in Zephania der nächste Schritt, Kapitel 2, Verse 7 bis 9. Da lernen wir noch etwas. Es geht um die heilsgeschichtliche Stellung des Fanias, um das nochmal zu betonen, in diesem Punkt, bei dem ich eben bin. Und hier in Kapitel 2, Vers 7 bis 9, dass es um Vergrößerung geht. Eine Vorhersage der Landvergrößerung, Fania 2, Vers 7 bis 9, ich muss es nur noch finden. Und da heißt es, es wird ein Landstrich sein für den des Hauses. Und dann fängt er an bei Aschkalon, das ist nördlich vom Gazastreifen, also über Moab und Ammon, und sagt dann, das Überbleibsel Nation wird sie beerben. Das heißt, es kriegt alles Israel. Das sagt Zephania. Wenn wir die letzten Kapitel des Buches dazu nehmen würden, würden wir merken, was da noch alles dazukommt, dass dieses Gebiet wirklich ist, das Israel zusteht. Das geht nämlich nicht vom Euphrat bis an den Bach Ägyptens, danke, sondern wenn du die Aufzählung liest, nach rechts die ganze arabische Halbinsel mit Inseln genannt. Es wird nämlich nach rechts keine Grenze genannt. Und wer aufmerksam kann seine Striche von da an bis zum letzten Stamm nach unten, nach rechts durchziehen. Diesen Gebiet, von der neuen Erde will ich gar nicht reden. Das ist aber, wer weiß, wie hat Jerusalem ja ganz andere Dimensionen, etc. Der Zephania darf darauf hinweisen, dass schon gerade die ein Erbe von Israel werden. Und der Ezekiel kann das noch ausdehnen. Also auch hier ein Hinweis, stand in der Heilsgeschichte, Israel bekommt. Und was wird heute gemacht? Land gegen Frieden, das Land Gottes. Wobei ich natürlich der Meinung bin, dass das jetzt sowieso noch nicht relevant ist, eine Frage. Aber auch das wäre ein Gedanke fürs Gespräch. So, nächster Punkt, die Wiederherstellung wird beschrieben. Kapitel 3, Verse 10 bis 18, 10 und Verse 18 bis 20. will ich jetzt auch nicht lesen. Wir haben schon Teile draus. Wichtig ist hier, es geht um die Wiederherstellung der Völker, Kapitel 3, im Vers 10. Jenseits der Ströme Äthiopiens werden sie meine Flehenden und meine zerstreute Schamia als Gedar bringen. Das ist das Ergebnis. Da hätte ich auch gerne mal gewusst, was funktionieren soll. Ne? Und vielleicht habt ihr da hier und da auch mehr Informationen. Also Wiederherstellung aller Völker, ein eindeutiger Hinweis bei Zephania. Und was mir ganz besonders wichtig ist, ist diese Wiederherstellung der Stellung der zur Folge nach Vers 11, dass der Überrest Israels dann sozusagen auch wiederhergestellt wird. Das ist irgendwie, also der Zephania macht das immer umgedreht. Er redet erst von allen Völkern und dann von Israel oder vom Überrest. Was aber hier besonders auffällt, ist 9. Und ich habe euch ja versprochen, es geht noch um eine Übersetzungsvariante. Und die finde ich ja so köstlich, weil hier auch dieser Vorgang, über den wir kommen, dann wahrscheinlicher erscheint. In Zephania 3, Vers 9 steht ja normalerweise, ich lese nach Elberfeld, denn alsdann werde ich die Lippen der Völker in Lippen umwandeln, damit sie alle den Namen Jahwes anrufen und ihm ein. Das Wort für Lippe, da nimmt die Septuaginta das Wort für Zunge, Glossa, es geht also um mündlichen Ausdruck, um. Das heißt doch nach der traditionellen Übersetzung, Gott die Sprache der Völker in eine reine Sprache verwandelt. Prima Sache. Ne? Und wenn wir jetzt uns unter Beziehung auch der Septuaginta-Übersetzung dieses Verses hinschauen, kann man das auch anders sagen. Man kann nämlich auch, denn dann werde ich Völkern eine reine Lippe zuwenden. Und das ist ja was anderes. Und wenn wir, wie wir das, glaube ich, heute früh schon gesagt haben, auch im Gespräch uns erinnern, dass Gott bis heute wie Nationen redet, bis heute redet er durch seine Schöpfen. Gewissen war die Frage auch mit im Gespräch, glaube ich, heute früh. Also die Nationen, der normale Mensch da draußen, nur sie, müsste der ein Zeugnis des Schöpfers erhalten. Gott redet mit ihm die Schöpfung. Hier wird also schon hingewiesen darauf, wenn du Übersetzungsvariante folgen willst, wird darauf hingewiesen, dass dann sozusagen ein anderes Zeugnis gibt diesen Völkern, nämlich ein Verb. Er redet mit ihnen. Er sagt, hier, das bin ich. Denk an Paulus, also nach dem, warum verfolgst du mich? Ein direktes Reden Gottes mit den Völkern macht sie dazu, dass sie sich ändern. Das wäre für mich hier eine tolle Sache in der Auslegung, weil, wie gesagt, auch der Text der Septuaginta. Jetzt muss man natürlich dieser Septuaginta nicht unbedingt folgen. Wenn du was gegen diese Besetzung hast, ist auch recht. Aber schau dir den hebräischen Text genau an. Er lässt es zu, dass man vielleicht auch das so rum sagen könnte. Ich bin vorsichtig. Gut, ich komme zum Höhepunkt. Nämlich der Tatsache, dass Zephania auch, und jetzt kannst du in deiner Bibel da aufschlagen, jetzt bleiben wir dort. Jetzt kannst du bei Zephania dir vier Bibel oder Worte markieren, die von elementarer Bedeutung sind für dass Zephania unseren Herrn Christus Jesus darstellt in seiner Göttlichkeit. Land auf seit Monaten über die Göttlichkeit Jesu gestritten, furchtbar. Sagen, Vorsicht! Wer Jesus kleinredet, auch wie der Israel kleinredet, eine Erziehungsmaßnahme unseres Gottes erleben, davor möchte ich warnen. Rede die Göttlichkeit Jesu nimm oder mach sie gar weg. Zephania tut es auch nicht. So, die vier Stellen, um die es geht, Und damit sind wir ja auch in Kapitel 3, Verse 5 bis 7. Das ist die erste Stelle. Und im Vers 5, du musst immer das Wort für Mitte raussuchen. Das Wort für Mitte. Das steht in jedem Vers, den ich jetzt erwähne, in diesem Zusammenhang, Mitte. Dann hast du das Zentrum der Aussage. Jahwe ist gerecht, gerecht, Mitte, Vers 5, Kapitel 3, ist alles im Kapitel 3. Er tut kein Morgen für Morgen, stellt er sein Recht ans Licht. Hier geht es um Richter, das Rechtswalten Gottes, nach dem hebräischen Text, Rechtswalten Gottes, das Rechtswalten Jahwes, das Recht Jahwes im Alten Testament. Und der Rechtswalter als Alten Testament ist unser Herr Christus Jesus, weil er selber sagte, 5, Vers 22, mir ist das ganze Gericht übergeben. Gnade richtet überhaupt niemanden. Also wenn hier von einem Rechtsweis die Rede ist, bei Zephania 3, Vers 5, in ihrer Mitte, das Schlüssel, dann ist das ein Bild auf den Christus oder ein Hinweis auf ihn und darf göttliches Handeln. Zweiter Punkt, Kapitel 3, Verse 8 bis 12. Ich lese die nicht, sage ich nur den Kernvers, das ist der Vers 15, der Vers 12. Der Vers 12, hier geht es doch, lesen wir im Vers 9 schon, um eine Prophetie von diesem Äon in den nächsten. Hier wird eine Prophetie geschildert zwischen zwei Äonen, von hier. Und am Ende heißt es im Vers 12, und ich werde in deiner Mitte ein Elend übrig lassen und so weiter. Das ist das Ergebnis. Also hier wird Jahwe als Prophet dargestellt. Hier ist die prophetische Wirkung Jahwes in diesen Versen 8 bis 13. Wer ist der Prophet? Petrus sagt in seiner Rede in Apostelgeschichte 3, Mose hat schon gesagt, ich werde euch einen Propheten erwecken, gleich mir. 5. Mose 18 steht das. So, und hier haben wir den Jahwe in Minderheitsgeschichte im Nahzusammenhang des Hauses Juda natürlich, aber in seinem als Prophet ist es Christus, der Prophet, den Gott erwählte nach den Worten des Mose. Also Jesus als Prophet. Dritter Punkt, die Verse 14 bis 16, das Wort Mitte findest du hier, 15. Da geht es darum, Jahwe, dein Gericht weggenommen, deine Feinde weggefegt, der König ist, Jahwe ist in deiner Mitte. Du wirst kein Unglück mehr sehen. König Israels, wer ist denn das? In Johannes 12 ist mal einer auf dem Esel nach Jerusalem. Was haben die gesagt, die Leute? Hosanna, der König. Der König Israels ist Jesus. Sein König ist in deiner Mitte, also auf Christus. Auf das Königtum des Christus. Und ein Stück weiter gehe, ich bin so frei und sage, was haben wir eben gelernt, beim in Verbindung mit seinen Aussagen der Posaune. Und er ist dann dabei. Also die Leibesgemeinde natürlich. Der vierte Punkt, der Vers 17, Kapitel 3, Vers 17. Auch hier das Wort für Mitte zu markieren. Jahwe, dein Gott, ist in deiner Mitte. Ein rettender Held. Der Retter. Wer ist der Retter? Es ist für uns einmal 8, 4, Vers 12. Es gibt keinen anderen Retter als Christus. Also hier war bei Zephania die Göttlichkeit Jesu. Als Richter, als König und als Retter. Ein ganz gewaltiges Zeugnis für unseren Herrn, den Haupt des Leibes, der Leibesgemeinde. Ich fand, Zephania lehrt das Gericht an den Völkern und ihre Wiederherstellung. Lehrt uns das Gericht am Haus Juda und die Wiederherstellung ganz. Wir lernen hier etwas über die letzten 10 Jahre uns, wenn es um die Gerichte geht, die Offenbarung und, ganz wichtig, wir lernen, der Ausfluss für all dessen ist Christus. Und wenn ich ein Teil von Christus bin, ich bin zwei. Und das ist für mich das Allergrößte. Amen.